Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Es heißt, mein Gast kennt 4500 Zootiere persönlich, mit Namen. Lange hat Dr. Christina Geiger sie als Tierärztin betreut. Seit Februar ist sie aber Direktorin des Frankfurter Zoos, die erste Frau in dem Amt. Einer ihrer Vorgänger war der berühmte Zoologe Bernhard Jimek. Wie er setzt sich Christina Geiger für den Artenschutz ein, rettet seltene Antilopen und Nashörner. Darüber und ihren neuen Job wollen wir reden. Guten Morgen, Frau Geiger.
Guten Morgen, Herr Wiese. Hallo.
Wie merkt man sich denn bitte schön 4500 Namen oder ist das ein bisschen Legende?
Also die Zahl stimmt, weil wir so viele Tiere haben, aber ehrlicherweise hat wirklich nicht jedes einzelne Tier auch einen Namen. Und merken kann man sich die Tiere vor allem leider dann besonders gut in meiner vorherigen Laufbahn als Tierärztin, wenn sie eben mal Wehwehchen hatten oder krank waren oder man irgendwie anderweitig als Tierarzt mit denen zu tun hatte. Und ja, da tut man sich einfach leichter, wenn man auch mit den Tierpflegern oder anderen Kollegen dann über ein Individuum spricht. Wenn man es beim Namen nennt, dann weiß auch jeder, von wem man da redet.
Ich hätte ja schon bei den verschiedenen Arten Probleme, also innerhalb einer Tierart, die zu unterscheiden, weil für mich sehen die sich alle sehr ähnlich.
Das ist für uns natürlich überhaupt nicht so. Wir erkennen da wirklich deutliche Charaktere, auch bei den einzelnen Individuen. Jeder ist anders drauf. Also für uns sind das wirklich einzelne Persönlichkeiten, die wir ja auch teilweise, je nachdem, wie es mit der Art aussieht, sozial, auch ihr Leben lang hier im Zoo bei uns betreuen. Und da lernt man schon viele charakterliche Eigenschaften kennen. Und deswegen ist es für uns mit den Namen auch sehr passend.
Haben Sie dann einen besonderen Liebling? Also ich habe eine Doku über Sie gesehen. Ich fand Fletcher, den Greifstachler, sehr sympathisch.
Ja, der war schon auch sehr speziell und sehr niedlich. Natürlich hat man so über die Zeit immer mal wieder mit dem einen oder anderen Tier mehr zu tun. Und dann hängt man auch vielleicht ein bisschen mehr damit, weil man einfach viel mehr über die Eigenheiten kennenlernt und auch wirklich sich zeitlich sehr intensiv mit jemandem, ich sag da schon fast wie von einer Person spreche ich drüber, sich beschäftigt. Aber ja, im Grunde genommen sind sie alle sehr, sehr faszinierend. Aber es gibt immer mal wieder herausragende Tierpersönlichkeiten. Also zum Beispiel auch unser Erdferkel Elvis, was wir hier lange hatten, der war einfach sensationell. Und wir hatten früher noch Hirscheber hier im Zoo. Das ist so eine südostasiatische Wildschweineart. Also unglaublich hässlich, wenn man sich die Fotos mal anguckt. Und da hieß ein Weibchen Reini und ich weiß nicht warum, ich hing an diesem Tier. Das war für mich wirklich mein allerliebstes Tier.
Ja, und man merkt schon.
Sehr hässlich.
Ja, aber hässlich kann ja auch ganz schön sein manchmal. Es liegt ja immer im Auge des Betrachters. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der neuen Frankfurter Zoodirektorin Christina Geiger. Seit Februar, da bekleidet sie ihr neues Amt. War das für Sie eigentlich schwierig, sich da so ein bisschen umzugewöhnen? Wahrscheinlich früher sind Sie ja so mit Gummistiefeln durch die Gehege durch und jetzt sitzen Sie die meiste Zeit am Schreibtisch.
Also es ist sehr lustig, denn gerade eben ist es mir wieder passiert. Ich war mit einem Gast hier im Zoo unterwegs und habe jetzt natürlich ein bisschen anderen Dresscode und habe zweimal einem Tierpfleger zugewinkt, der mich seit vielen Jahren kennt. Wir haben schon viel miteinander durchgemacht und ich bin dann einmal hinter ihm hergerannt, weil er mich wieder nicht erkannt hat, weil ich nicht mehr die typische Zoo-Kluft anhatte. Das war schon sehr lustig. Also man wird so richtig ausgeblendet, auch von den Tieren teilweise, wenn man sich sozusagen jetzt als Zivilist verkleidet. Insofern ja, sind da schon einige Unterschiede und ich muss sagen, die viele Zeit am Schreibtisch, die doch mehr geworden ist, das ist was, wo ich mich noch sehr dran gewöhnen muss.
Ja, vor allem der Kontakt zu den Tieren, so wie Sie gerade auch Ihre Lieblinge beschrieben haben, den stelle ich mir als sehr, sehr wichtig vor und wenn der jetzt auf einmal nicht mehr so stattfindet, dann muss ich das doch komisch anfühlen.
Das ist definitiv was, was ich mir vorher gar nicht so bewusst gemacht habe, was vielleicht auch gut wäre. Und ich habe es jetzt doch ein oder andere Mal gemerkt und dann versuche ich mir zumindest wenige Tage oder wenige Minuten in der Woche mal Zeit zu nehmen, nochmal in den Zoo zu gehen und mir bewusst was anzuschauen. Und ab und zu habe ich auch das Glück, dass meine Kollegin, die ja jetzt im Moment bis meine Stelle neu besetzt ist, also meine Tierarztstelle neu besetzt ist, alleine die Tiermedizin hier unterhält. Die hat ja auch noch ab und zu mal Urlaub oder frei und so darf ich ab und zu auch nochmal, gestern habe ich gerade noch eine Wunde genäht. Also ab und zu darf ich noch mal in die Gummistiefel schlüpfen. Aber da ist es natürlich viel, viel weniger.
Wie ist denn jetzt die neue Aufgabe überhaupt auf Sie zugekommen oder hat sich das so ergeben?
Ja, es ist natürlich relativ spontan und kurzfristig gewesen, dass unser vorhergehender Zoodirektor, der Herr Dr. Casares, sich entschieden hat, dass er doch lieber wieder in seine Heimat nach Spanien aus verschiedenen Gründen zurückgeht, was wir hier auch alle sehr bedauert haben. Er war auch im Übrigen Zootierarzt, das heißt, wir hatten natürlich da noch einen besonderen Draht. Und so kam das eigentlich überraschend, dass man über diese Position überhaupt erst nachgedacht hat, weil die für uns in unserer Wahrnehmung auch gut besetzt war und auch gerne länger so hätte besetzt bleiben können. Aber grundsätzlich ist es natürlich für jeden, der mit einem akademischen oder naturwissenschaftlichen Hintergrund in einem Zoo zu arbeiten anfängt, so dass man irgendwie theoretisch eine Chance hat, auch Zoodirektor zu werden, weil der Großteil der Zoos, zumindest in Deutschland, tatsächlich noch unter wissenschaftlicher Leitung steht. Also dass da nicht jetzt jemand, der einen wirtschaftlichen Hintergrund hat, die Führungsposition innehat, sondern eben jemanden, der Biologe oder Zoologe oder eben auch Tierarzt ist. Und so ist es nicht so ganz abstrus, darüber nachzudenken. Aber für mich war es doch jetzt dann relativ überraschend, dass dieser Posten eigentlich frei wurde und dann für mich überhaupt zur Option wurde.
Ihre Vorgänger, das finde ich ganz interessant, die saßen alle an einem schweren, dunklen Holztisch. An dem hat auch schon Bernard Jimek gearbeitet. Sie haben den Tisch erstmal einlagern lassen und gegen ein leichteres Modell mit weißer, dünner Platte austauschen lassen. War das nur eine Geschmacksfrage oder hatte das auch symbolischen Wert?
Also in erster Linie war es eine Geschmacksfrage, aber da muss ich den Mythos gleich widerlegen.
Okay.
Denn der Schreibtisch ist gar nicht einer von Herrn Jimek gewesen. Den hätte ich wahrscheinlich nicht, das hätte ich ihm nicht übers Herz gebracht, den hier auszulagern, sondern es ist der Konferenztisch und auf den schaue ich hier auch nach wie vor. Der ist wunderschön. Da sind 8 bis 10 Stühle dran passend. Der ist traditionell und der wird hier bleiben, war schon immer da. Und das ist der, der schon diese ganze Geschichte erlebt hat. Der Schreibtisch war von irgendjemandem, den, da wusste sogar noch nicht mal mehr, wer den angeschafft hat, und der war mir einfach wirklich zu schwer und wuchtig. Das war eine Geschmacksfrage und der hatte nichts Historisches. Insofern habe ich den Schreibtisch aus meiner Tierarztpraxis mitgenommen, um mich ein bisschen heimisch zu fühlen.
Okay, dann halten wir das an dieser Stelle mal fest. Wobei man ja tatsächlich sagen muss, Herr Jimmick, der war von 1945 bis 1972 Direktor des Zoos. Mittlerweile werden ja tatsächlich Zoos ganz anders gedacht. Da kann es natürlich schon sein, dass es vielleicht irgendwelche Traditionen auch gibt, mit denen Sie bewusst brechen wollen, oder?
Natürlich ist es so, dass man für eine gesunde Mischung darauf achten muss, was haben wir als Historie, wie haben wir uns entwickelt, wo kommen wir her, wo haben wir auch eine besondere Expertise vielleicht aufgrund der Sachen, die damals initiiert wurden, entwickelt. Aber sicher ist es so, dass wir auch Acht geben müssen, dass wir uns gut weiterentwickeln. Und das ist dann gerade wirklich besonders so, wenn man auch weiß, wir haben hier noch Gebäude, die aus diesen Zeiten sind, dann muss man wirklich sagen, da ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, dass das eben über kurz oder lang nicht mehr so bleibt, denn dann hat das nichts mehr mit einer zeitgerechten, zeitgemäßen und tiergemäßen und für die Besucher auch ansprechenden Tierhaltung zu tun. Und da müssen wir jetzt natürlich Gas geben, dass wir da nicht abhängen.
Ja, wo setzen Sie da als erstes an? Also wenn Sie diese alten Gebäude ansprechen. Da gibt es zum Beispiel Nashornhaus von 1873. Teilweise bröckelt da auch so ein bisschen der Putz von der Wand. Und da heißt es tatsächlich, der Frankfurter Zoo, der muss da aufpassen, dass er nicht den Anschluss an die Zeit verliert.
Genau, das sind so ein paar Gebäude, wo wir wirklich uns Gedanken machen müssen, wie es weitergeht. Im Nashornhaus haben wir jetzt tatsächlich noch nicht so das Platzproblem, aber da sprechen wir natürlich davon, wenn wir sagen, wir sind hier eine Bildungseinrichtung, wir haben bestimmte Grundgedanken, die wir vermitteln wollen. Wir wollen unsere Besucherinnen und Besucher darüber aufklären, wie die Zusammenhänge in der Natur funktionieren, was es bedeutet, dass jeder seinen Platz und seine Nische in einem Lebensraum erfüllt. Dann kann ich das natürlich in einer naturnah gestalteten Anlage viel besser rüberbringen und erklären und erzeuge da auch ein viel höheres Verständnis, als wenn ich eine einzelne Tierart vor so einem Bau, wie Sie ihn gerade geschildert haben, wo womöglich noch die Fliesen von der Wand bröseln, präsentiere. Dem Tier mag das jetzt so vielleicht als Individuum egal sein, dem können wir den Platz und die Ansprüche, die es hat, gut erfüllen. Aber natürlich wäre es für uns auch schöner, wir könnten einem Tier mehr Platz zur Verfügung stellen. Und das ist in einem Innenstadtzoo wie dem Frankfurter Zoo nur möglich, wenn wir sagen, wir können auch Anlagen so modern und neu gestalten, dass wir es schaffen, mehrere Tiere miteinander zu halten. Das bedeutet einerseits für die Tiere, dass es natürlich ein neuer Anreiz ist, wenn sie sich mit anderen Artgenossen, anderen Tierarten innerhalb ihres Gehege auseinandersetzen müssen. Das bedeutet für die Besucher, dass es viel spannender ist, wenn sie diese Interaktion beobachten können. Aber ganz vorneweg bedeutet das natürlich auch, dass wir so den Tieren viel, viel mehr Platz als vorher zur Verfügung stellen könnten. Also es ist natürlich klar, wenn ich mehrere Tierarten zusammen auf dem gleichen Platz unterbringe, als wenn ich für jede Tierart diesen gleichen Platz in ein einzelnes Gehege separieren müsste, dann ist es natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht von der Fläche.
Aber da werden sich wahrscheinlich die Tiere auch erstmal umgucken, wenn sie auf einmal dann da aufeinandertreffen und nicht mehr getrennt untergebracht sind.
Na klar, das muss man ganz vorsichtig angehen, das muss man gut beobachten. Da muss man auch auf Erfahrungswerte von anderen Zoos Deutschland, europaweit und weltweit zurückgreifen. Und damit man da auch möglichst alle Fehler ausschließt, sind wir da auch in vielen Verbänden organisiert und tauschen uns auf Tagungen und Fortbildungen und auch in sonstigen Foren regelmäßig aus und prüfen sowas lange vorher, um zu gucken, was ist möglich, mit welchen Tierarten funktioniert das, wo ist es vielleicht doch zu heikel, wo könnte was passieren, wo sind die Bedürfnisse doch zu unterschiedlich oder welche baulichen Anforderungen hat man auch zu erfüllen. Und ja, dann hoffen wir, dass wir dann gute Lösungen finden.
Also Löwen lieber nicht mit den Antilopen zusammensetzen, das könnte dann ein bisschen schwierig werden.
Funktioniert nur einmal wahrscheinlich.
So der Zukunft. Da geht es natürlich auch immer um Artenschutz. Christina Geiger hat auch vorher schon in verschiedenen Artenschutzprojekten mitgewirkt, sich unter anderem für die Saiga-Antilopen eingesetzt. Was sind das für Tiere?
Sehr besondere Tiere, eine ganz spezielle Tierart, sieht auch wirklich außergewöhnlich aus. Die haben eine rüsselartige Nase und eine sehr besondere Art, sich fortzubewegen. Und man kann sagen, es ist die letzte europäische Antilopenart. Und insofern ist das ja auch was Besonderes, wenn man Antilopen nicht immer nur in Afrika sucht oder vermutet, sondern eben sogar auch hier bei uns ganz in der Nähe.
Was heißt das, besondere Art, sich fortzubewegen? Wie laufen die?
Die laufen so relativ geduckt, die haben immer den Kopf relativ weit unten Richtung Erdboden und sind sehr schnell unterwegs und springen oder galoppieren eher nicht so, wie man sich das von anderen Antilopenarten vorstellt, können auch nicht so besonders gut Haken schlagen. Das brauchen sie auch nicht, denn da, wo sie leben, in dieser Steppe ist, kann man 24 Stunden im Auto gerade ausfahren und muss keine Kurve machen, weil da einfach nur flaches Land ist.
Mich erinnert die ja so ein bisschen an Wesen aus Star Wars Filmen mit ihren kurzen Rüsselnasen. Haben die so was etwas Außerirdisches für mich?
Wozu diese Nase so wirklich da ist, ist bis heute nicht hundertprozentig geklärt. Man vermutet verschiedene Gründe. Zum Beispiel einer könnte sein, dass durch diesen großen Nasenvorhof so ein bisschen der Staub und die trockene Luft, wenn die eben auch den Kopf immer so gesenkt über die Steppe bewegen, so ein bisschen die Luftfilterfunktion hat, damit nicht der ganze Staub und Dreck direkt in die Lunge eingeatmet wird. Aber ganz letztendlich, ihre Geheimnisse haben wir noch nicht alle entschlüsselt.
Aber man weiß auf jeden Fall, die Antilopen sind bedroht, deshalb setzen sie sich auch für sie ein. Warum? Was macht diesen Antilopen zu schaffen?
Die Hauptgründe für die Dezimierung waren einfach die dramatische Bejagung, vor allem der Männchen für die Gewinnung des Horns. Also nur die Männchen haben Hörner meistens. Und die wurden auch, wie zum Beispiel das Nasenhorn bei den Nashörnern, für die traditionelle chinesische Medizin als bedeutend erachtet. Und so kam es eben zu einem dramatischen Verlust von Männchen. Es wurden früher Herden von über 1 Million Tiere gesichtet, was auch wichtig ist, weil diese Tierart nur sehr kurzlebig ist. Also die werden maximal 6 bis 10 Jahre alt und haben deswegen also auch nur wenig Zeit, sich fortzupflanzen. Und in diesen großen Herden konnten auch so einzelne Sachen wie Massensterben, die immer mal wieder aufgrund verschiedener natürlicher Vorgänge passiert sind, gut abgefedert werden. Aber so mit Anfang der 2000er Jahre war die Tierzahl dramatisch um die 10.000 nur noch maximal zurückgegangen. Und das wäre dann mit einem weiteren Massensterben so gekommen, dass diese Tierart komplett vom Erdboden verschwunden gewesen wäre. Und zu diesem Zeitpunkt hat damals die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, eine Naturschutzorganisation, die auch hier bei uns im Zoo angesiedelt ist und eine lange gemeinsame Geschichte verbindet, mit einheimischen Naturschutzorganisationen in Kasachstan beschlossen, sich intensiv eben dem Schutz dieser Tierart zu widmen. Und so kam ich dann über die Verbindung zwischen Zoo und Zoologischer Gesellschaft auch mit in dieses Projekt.
Was haben Sie dann unternommen, um die Population der Tiere da zu stabilisieren?
Also es waren so ganz, ganz einfache Schritte erstmal. Und zwar wusste man überhaupt ganz wenig über diese Tierart, wie sie sich im Verlauf des Jahres überhaupt über diese Steppenlandschaft bewegt. Man hat sich das so ungefähr vorgestellt wie die großen Tierwanderungen in der Serengeti, in der afrikanischen Steppe, die einem vielleicht ein Begriff ist oder wo man Bilder vor Augen hat. Aber man hatte keine Daten. Das gab nur so ein bisschen Anekdoten. Es wurde mal hier was erzählt, mal dort was erzählt, aber man hat es nicht wirklich gewusst. Und es gab auch damals schon Bestrebungen, bestimmte Naturschutzzonen oder auch Naturschutzgebiete, Nationalparks für diese Tierarten einzurichten, wo auch wirklich dann mit einer Einrichtung von einer entsprechenden Infrastruktur diese Tiere unter besonderen Schutz gestellt werden sollten. Und dazu musste man erstmal wissen, wo halten die sich eigentlich wirklich auf? Wo müssen wir die Grenzen dieser Schutzzonen denn hinlegen, damit wir sagen können, wir tun wirklich was für die Zukunft dieser Tiere? Und dann war der Plan, eben diesen Tieren Satellitenhalsbändern mit Sendern anzubringen, um so eben Daten zu gewinnen, wie diese Tiere sich im Jahresverlauf überhaupt in der riesigen Region dort bewegen. Und wenn ich da von diesem Projektgebiet spreche, in dem ich unterwegs war, dann ist das eine Fläche, die für das Kerngebiet ungefähr so groß wie ganz Frankreich war. Also kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist, da die Nadel im Heuhaufen, also eine Saiga-Antilope dort auszumachen und zu zählen. Und deswegen war der erste Schritt, die mit diesen Halsbändern zu versehen. Und ja, und da kam ich ins Spiel, um zu gucken, wie kommt man denn überhaupt an diese Tierart dran? Und wenn man sie dann in der Hand hat, wie muss man damit umgehen, damit man der dann auch im Zweifelsfall kein Leid zufügt, sondern die Antilope das gut übersteht und dann eben mit ihrem Halsband lange für Datengewinnung beitragen kann.
Das heißt, wie haben Sie die Antilope dann angelockt, dass Sie die dann tatsächlich mit diesen Halsbändern ausstatten konnten?
Ja, das hat sich dann als relativ komplex herausgestellt, denn der eigentliche Plan dieser Naturschutzorganisation war, dass man das mit einem Narkosegewehr macht. Und so kam ich auch ins Spiel. Als Zootierarzt hat man natürlich mit Narkose von Wildtieren und auch dem Einsatz von Narkosegewehren viel Erfahrung. Und das sollte ich dann dort erklären. Aber es kam relativ schnell raus, dass die Bedingungen in der Steppe den Einsatz von so einem Gewehr vollkommen unmöglich machen. Also man hat da eine Reichweite, auch bei guten Bedingungen hier wie bei uns, wenn kein Wind ist und wir eine Struktur haben in der Landschaft von vielleicht 20 bis maximal 50 Metern. Und die Tiere in der kasachischen Steppe haben eine Fluchtdistanz aufgrund der jahrelangen Wilderei gehabt von einem Kilometer, also 1000 Meter. Und da war super schnell klar, dass man mit Narkose oder Verstecken und so weiter überhaupt keine Chance haben würde. Und so mussten wir uns ein bisschen eine wildere Methode ausdenken.
Das heißt?
Das heißt, wir haben uns ein bisschen was auch von den Jagdmethoden abgeguckt und haben auf eine halsbrecherische Art und Weise diese Tiere mit Offroad-Fahrzeugen, sind durch die Steppe gefahren und haben versucht, Herden zu entdecken. Das waren dann kleine Punkte am Horizont und ab dem Moment, wo wir die entdeckt haben, wurde eine Stoppuhr gestartet. Ja, sind dann losgerast mit zwei Offroad-Motorrädern, die versucht haben, einzelne Tiere von der Gruppe zu trennen, haben uns dann mit diesen anderen Vierrad-Vehikeln hinter die herbewegt und haben uns dann irgendwann auf den Steppenboden gelegt mit Netzen und der Motorradfahrer hat die Antilope in dieses Netz getrieben und dann haben wir sie ausgewickelt, schnell das Halsband angebracht, alle Forschungsprojekte abgearbeitet und das Tier innerhalb von weniger als 7 Minuten wieder laufen lassen. Ab dem Zeitpunkt der Sichtung.
Damit der Stress eben nicht zu groß wird für das Tier.
Ganz genau.
Und damit es dann keinen Schaden nimmt. Genau. Jetzt haben Sie gerade dieses riesige Gebiet beschrieben und gesagt, eigentlich ist Wilderei das Problem. Wie kann ich dann dieser Wilderei irgendwie einen Riegel vorschieben, wenn diese Fläche doch so riesig ist und ich sie wahrscheinlich deshalb auch gar nicht überwachen kann?
Oft ist es so, dass auch die Wilderer in den wenigen Dörfern, die es dort in dieser weiten Steppe gibt, Unterschlupf finden. Und da setzt eben ganz viel Aufklärungsarbeit. Alles fängt schon bei Kindern und Kindergärten und Schulen an. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und natürlich hat man heute auch viel mehr technologische Möglichkeiten. Also da werden auch Überwachungsflüge mit Flugzeugen gemacht. Und vor allem kann man heute auch ganz viel mit Drohnen schon machen.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast ist die Frankfurter Zoodirektorin Christina Geiger. Wir sind mit ihr verbunden im Zoo, deshalb bitte ich zu entschuldigen, wenn die Leitung nicht immer ganz optimal ist, aber gerade hat sie den Job angetreten, da gibt es natürlich viel zu tun. Wie war das denn eigentlich in Ihrer Kindheit? Sind Sie da auch bereits mit Tieren groß geworden?
Es war so, dass wir immer in ländlichen Gegenden gewohnt haben, als ich ganz klein war. Mein Vater ist Biologe und hat uns also sehr viel immer über die Natur erzählt. Ich war immer schon von Tieren total fasziniert und angezogen, habe jedes Schaf gestreichelt und gefüttert und Regenwürmer beobachtet und Sonstiges, seit ich denken kann. Und ich wollte auch immer reiten, wie fast jedes Mädchen. Und ja, insofern war das eigentlich immer was, was mich sehr gefesselt und interessiert hat. Aber wie man das quasi mit einem Beruf verknüpfen könnte, das muss ich sagen, habe ich als Kind sehr lange ausgeblendet, das Thema Arbeiten.
Wobei, das klingt jetzt so, sie waren ja trotzdem sehr ehrgeizig. Man könnte jetzt ja denken, okay, die hat sich die ganze Zeit um die Tiere gekümmert, ist geritten und sowas und war vielleicht von der Schule abgelenkt. Sie sind aber dann Gegenbeispiel, dass Schule vielleicht da trotzdem ganz gut funktioniert, hatten immer nur die besten Noten und statt Mittag zu essen, habe ich gelesen, haben sie lieber Hausaufgaben gemacht. Warum das denn?
Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht erklären und meine Eltern haben sich das auch immer gefragt, aber ich war da irgendwie sehr, sehr pflichtbewusst und das zieht sich, glaube ich, bis heute noch durch. Ich wollte immer das, was ich als Aufgabe habe, erst erledigen und gut erledigen, bevor ich mir eine Pause gegönnt habe. So erinnere ich mich daran.
Das heißt, Ihre Eltern standen da selbst irgendwie ein bisschen fassungslos daneben. Normalerweise sind die ja eigentlich eher ehrgeizig und treiben einen an, aber bei Ihnen war das dann umgekehrt.
Meine Eltern selber haben auch gerne und oft wiederholt, dass sie selber in der Schule das alles nicht so ernst genommen haben und dann nicht ganz verstanden haben, wenn mich das auch schwer nervös gemacht hat, wenn was nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt hatte und sie da uns dann auch, meine Schwester und mir, nicht unbedingt weiterhelfen konnten. Aber das war ja wirklich aus eigenem Antrieb und ich kann es nicht erklären.
Sie wollten eigentlich Jura studieren. Wie ist es dann die Tiermedizin geworden?
Also ich wusste sehr lange wirklich nicht, in welche Richtung es geht. Ich hatte mich für viele Dinge interessiert und habe dann so hin und her überlegt. Ja gut, Naturwissenschaften waren jetzt von der Familie her was, wo man sagt, das ist was, wo man sich mit identifizieren kann und wo man weiß, dass es sehr aufwendig ist, wenn man versuchen will, das zu verstehen. Während hingegen so die Geisteswissenschaften und das Künstlerische, das sind was, womit man sich vielleicht auch interessehalber noch so nebenbei beschäftigen würde. Und deswegen habe ich dann irgendwann umgeswitcht und mir gedacht, nee, in die Naturwissenschaften muss man sich richtig rein versenken. Und dann mache ich lieber das zentral. Und dann kam irgendwann die Entscheidung, ja, aber nur so Biologie oder Zoologie, das ist so schwammig. Wie kann ich das mit was Handfestem, Konkreten verknüpfen, wo man so eine richtige Berufsvorstellung hatte? Und dann bin ich auf Tiermedizin gekommen und dabei ist es dann auch geblieben.
Und promoviert haben Sie dann später, ich habe es gerade schon erzählt, zur Narkose von Fischen. Jetzt sagen Sie doch mal, warum müssen denn Fische narkotisiert werden?
Also es gibt sehr viele Gründe. Wir haben hier im Zoo Frankfurt auch zum Beispiel im Exotarium dann sehr davon profitiert, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt hatte, was zugegebenermaßen damals auch nicht das Thema meiner Träume war. Mir ging es in erster Linie darum, eine Doktorarbeit an einem Zoo oder Tierpark durchführen zu können. Und das war eben ein Thema, was mein damaliger Doktorvater, der Zoodirektor vom Tierpark Hellabrunn in München, vorgeschlagen hat. Und da habe ich gesagt, ja, das bearbeite ich gerne, solange ich das quasi in und mit dem Zoo zusammen machen kann. Und ja, so hat das eigentlich seinen Ursprung genommen. Aber auch Fische müssen an verschiedenen Stellen operiert werden. Da gibt es mal Tumore, die entfernt werden müssen. Wir hatten vor allem die Idee, dass man auch gerade Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen sollte und die man nicht einfach nur unblutig abstreifen kann, um die Geschlechtsprodukte, also den Rogen oder eben halt den Kaviar und solche Dinge zu gewinnen, dass man diese Tiere eben aufschneiden muss. Und um das schmerzfrei machen zu können, wollten wir da überprüfen, ob man da quasi auch gleich ein Mittel benutzen kann, was dann für die lebensmittelliefernden Tiere auch zugelassen sein würde. Und so haben wir uns halt auf drei wichtige Fischarten beschränkt und überprüft, was man machen kann.
Wie funktioniert das dann mit der Narkose? Also ich habe da eigentlich so Bilder im Kopf, dass, keine Ahnung, der tierische Patient eine Maske trägt und da die Narkose dann über diese Maske eingeleitet wird oder vielleicht in einem Kasten ist. Aber bei Fischen funktioniert das ja nicht.
Ja, das ist aber ganz, ganz vergleichbar gedacht. Das ist schon gar nicht schlecht. Und zwar atmen die Fische ja über die Kiemen. Also die strömen Wasser, in dem Sauerstoff und andere Gase enthalten sind in gelöster Form, über ihre Kiemen, indem sie das durch den Mund einatmen, wenn man so sagen will, und dann wieder auspressen und dabei dann den Sauerstoff entziehen und quasi wie das Säugetier oder ein anderes Tier über die Maske, wo ja auch ein Gas, meinetwegen Luft oder Sauerstoff, das Narkosemittel mitträgt, einatmet. So kann man dann eben ein Narkosemittel ins Wasser mischen und der Fisch nimmt das dann über die Atmung mit den Kiemen aus dem Wasser mit auf. Also der Fisch wird in ein kleineres Becken eingebracht, wo dann ein Medikament mit eingemischt ist und ja, darüber findet dann die Wirkung statt.
Er schwimmt sozusagen in einem Narkosemittel.
Genau, er schwimmt in dem Narkosemittel und hinterher setzt man ihn einfach in ein frisches Becken ohne Mittel und dann wacht er wieder auf.
Sie haben ja gerade schon gesagt, während des Studiums war das, dass Sie geforscht haben, auch in Zusammenarbeit mit dem Zoo in München, dem Tierpark Hellabrunn. War dann immer klar, Sie werden Zootierärztin oder gab es auch irgendwann mal den Wunsch, vielleicht mache ich auch meine eigene Praxis auf?
Also ich muss gestehen, ich erinnere mich da an die zeitliche Abfolge auch nicht, aber meine ehemaligen Kommilitonen und guten Freunde sagen, nein, du hast vom ersten Tag des Studiums erzählt, du willst Zoo- und Wildtierärztin werden. Und ich glaube denen.
Was ist das, diese Begeisterung für Wildtiere?
Sie sind einfach unfassbar faszinierend. Sie kommen wirklich in der Natur vor, es sind besondere Lebensräume, die ganz anders sind. Das sind Tiere, die auch nicht existieren, weil der Mensch irgendwas von ihnen will oder zu unserem Gefallen oder weil wir uns draufsetzen und sie reiten wollen oder weil wir in unserer Wohnung nicht allein sein wollen, sondern sie existieren quasi wie wir, gleichberechtigt in der Natur. Und wir sind dafür verantwortlich, wie es mit der Natur weitergeht und also auch für unsere Mitgeschöpfe, die Tiere. Und das hat schon immer eine Faszination auf mich ausgeübt und ich wollte irgendwie einen Beitrag leisten können, dass es diesen Tieren gut geht, soweit ich darauf Einfluss nehmen kann.
Das muss aber doch auch ein super komplexes Feld sein. Also ich meine, Menschenärzte, die müssen sich nur um eine Spezies kümmern und sich da auskennen. Bei ihnen sind es so viele unterschiedliche Tierarten. Das ist doch fast unmöglich, sich da mit jeder gleich gut auszukennen, oder?
Ja, das ist auch so. Und das war auch im Studium schon so, dass wir quasi als die nicht richtigen Mediziner bezeichnet wurden. Dann haben wir immer mit dem Spruch gekontert, real doctors treat more than one species. Aber ja, es ist tatsächlich so im Wildtierbereich und auch gerade hier im Frankfurter Zoo, wo wir wirklich ganz besondere Tierarten auch halten und pflegen, gibt es immer mal wieder Sachen, wo man auch heute noch an die Grenzen der Wissenschaft stößt, weil man einfach zu wenig Informationen über so eine Tierart hat, einfach weil sie noch so unerforscht ist. Zum Beispiel, wir haben ein Erdferkel in der Narkose gehabt und haben dann im Ultraschall eine Blase, muss ich es einfach mal formulieren, im Bauch festgestellt und waren uns nicht sicher, gehört die da hin oder gehört die da nicht hin, und haben uns dann hier mit dem Senckenberg-Institut in Frankfurt zusammengetan, wo es einen Forscher gibt, der sich viel mit Erdferkeln beschäftigt hat, und der wusste, dass es eine Monographie von 1815 gibt, wo eine Zeichnung drin ist.
Oh.
Und haben dann festgestellt, dass dieses Organ dahin gehört, aber eine Zyste gebildet hat, die dann doch nicht hingehört, und haben das dann an der Stelle behandelt und so dem Tier auch Abhilfe verschaffen können. Und insofern, ja, ist es und bleibt es aufregend und bietet jeden Tag immer noch was Neues. Vielleicht ist das auch ein Teil der großen Faszination.
Erzählt Christina Geiger. Als Direktorin des Frankfurter Zoos ist es auch ihre Aufgabe, den Zoo zu modernisieren und weiterzuentwickeln. Grundsätzlich stellt sich dann natürlich immer die Frage, wie zeitgemäß ist so ein Zoo überhaupt noch? Also was ich damit meine, brauchen Menschen diese Begegnung mit eingesperrten Tieren noch? Weil man könnte ja auch sagen, in aufwendigen Dokumentationen, da kann ich die Tiere viel besser studieren, mir viel besser angucken, wie die leben, und das alles ist dann eben auch artgerecht.
Ja, das sind sehr wichtige Fragen und nötige Fragen, auch Fragen, die wir uns in unserem Zoo hier in Frankfurt, aber auch in allen Zooverbänden und unter den Kollegen europaweit und weltweit immer wieder stellen und uns überlegen, wie machen wir das, warum machen wir das und welchen Sinn hat das? Und darauf gibt es verschiedene Antworten, und die Frage letztendlich zu beantworten, ob es okay ist, dass wir diese Tiere in Menschenobhut halten, die werden wir wahrscheinlich letztendlich nie beantworten können. Aber wir finden es zunehmend als unsere Pflicht, uns vor Augen zu führen, was notwendig wird, wenn wir weiter so mit unserem Planeten und der Natur umgehen. Denn wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass wir uns überhaupt so viele Gedanken um den Schutz und den Erhalt dieser Tierarten und der Natur machen müssen, mit unserem Verhalten, mit unserem Konsum, mit unserer Zerstörung von Lebensraum. Und das müssen wir uns vor Augen führen lassen. Und das können wir einerseits nur, indem wir auch wirklich hier die Tiere zeigen und dadurch auch die Menschen wirklich fesseln. Sei es, indem wir sagen, warum ist es nötig, dass das Tier hier leben muss? Warum kann es nicht mehr in der Natur leben? Und sei es, dass es einfach wirklich die blanke Begeisterung ist, die man damit weckt. Und da glauben wir, dass das nach wie vor ein wirklich leibhaftiges Tier einfach auf eine ganz andere Art und Weise schafft, als ein Tier, was man digital oder in einer schönen Dokumentation erlebt. Wir riechen die Tiere, wir hören, wie der Boden vibriert, wenn der Löwe ruft. Ich glaube, das lässt viele Leute nie wieder los. Und wenn man dann noch hinterher weiß, wie viel Arbeit und wie viel wirklich Wissenschaft dahinter steckt, dass wir diese Tiere halten und wie wir diese Populationen erhalten, ich glaube, dann wird wirklich vielen immer mehr klar, dass es nach wie vor mehr als je nötig ist, dass wir Tiere in Zoos halten.
Aber mal ganz provokant gefragt, glauben Sie wirklich, dass das Interesse von vielen Zoobesuchern so weit geht? Ist es nicht bei den meisten eher so, dass die ein bisschen Unterhaltung wollen und vielleicht auch Ablenkung vom Alltag, das Ganze dann gepaart mit Tieren als vielleicht putziger Blickfang?
Wenn ich da an mich zum Beispiel denke, wird sicher auch bei mir der ein oder andere Besuch oder die ein oder andere Reise in afrikanische oder asiatische Länder dazu beigetragen haben, dass mich diese Tiere so gefesselt haben. Und deswegen ist es sicher nur ein Prozentsatz der Menschen, den wir auf die Art und Weise binden und fesseln können. Aber wenn man betrachtet, wie viele Besucherzoos nach wie vor haben und ganz besonders nach den vielen Schließungen von der Pandemie, dann kann man sehen, dass wir, selbst wenn wir einen Bruchteil davon erreichen, immer noch ein unfassbares Publikum, eine unfassbare Bühne sind, die man so kaum erreicht. Leuten, denen wir versuchen können zu erklären, dass es wirklich brennt und dass es höchste Zeit ist, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und darauf das Bewusstsein eben zu lenken.
Wie macht man das am besten? Also was ist da zeitgemäße Pädagogik? Tatsächlich über die Emotionen zu gehen? Also teilweise hat man das Gefühl, dass sich die Zoos ja auch in Themenparks verwandeln.
Das ist natürlich was, wo man sich viele Gedanken drüber macht und wo man auch unterschiedliche Ansätze verfolgen muss, auch um die verschiedenen Besuchergruppen, die verschiedene Anforderungen haben, alle abholen zu können. Da muss man sich ja auch bei technischen Sachen auch gut aufrüsten. Wir arbeiten auch ganz viel jetzt mit Podcasts oder wir haben QR-Scans überall, wo man dann direkt auf die entsprechenden Daten oder eben Podcasts geleitet wird. Und A und O ist natürlich auch die Präsentation, also wie sich der Mensch hier fühlt, welche Umgebung wir schaffen, dass er eine Bereitschaft entwickelt, diese Eindrücke aufzunehmen und natürlich auch, dass er sich identifiziert mit den Botschaften und Inhalten, die wir vermitteln wollen und dass das auch dann eben glaubhaft rüberzubringen ist. Und da muss natürlich dann auch die Tierhaltung dazu passen, die Tierpräsentation, und das ist eben mit alten oder alternden Gebäuden kaum noch möglich und deswegen müssen wir hier viele Bereiche des Zoos dringend umbauen und umgestalten, damit das eben ein gesamtheitliches Konzept gibt und den Leuten auch logisch vermittelbar ist.
Sie haben ja am Anfang der Sendung auch schon beschrieben, dass Sie da größere Flächen schaffen wollen, wo Tiere dann zusammenleben. Wenn wir nochmal da auf die Tierhaltung ganz konkret gucken, gibt es denn aber auch Tiere, wo Sie sagen, ja, die sollten eigentlich lieber nicht im Zoo sein, die haben da nichts zu suchen?
Grundsätzlich ist es natürlich eine schwierige Diskussion, weil wir einfach bei vielen Tierarten noch nicht letztendlich unterscheiden können, woher entstehen Bedürfnisse für Platz oder Bewegung und wie groß sind die? Aber da laufen auch viele Forschungsprojekte, wo wir auch mit Forschern im Freiland zusammenarbeiten, wo wir versuchen, uns auch gegenseitig mit Daten zu unterstützen. Viele Beobachtungen macht man zum Beispiel auch erstmal an Zootieren, um die dann überhaupt in die Wildbahn übertragen zu können. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte gucken, von was ernähren sich Tierarten, welche Pflanzengesellschaft brauchen die, dann nehme ich Kotproben aus dem Zoo und gucke, ob die Analyse funktioniert und kann dann quasi sagen, ja, meine Analyse funktioniert und dann kann ich die auch an Tieren in der Natur durchführen. Und ja, so sind eben diese Verknüpfungspunkte, wo wir sagen, wir brauchen die Zootierhaltung, wir können auch direkten Einfluss auf die Arbeit vor Ort nehmen.
Also auch im Sinne des Artenschutzes, des Tierschutzes, wobei es gibt ja auch Tierschutzorganisationen wie zum Beispiel PETA, die sagen, Menschenaffen, die haben nichts im Zoo zu suchen, das sind so intelligente und uns ja letztlich so ähnliche Tiere, also zum Beispiel Gorillas, Orang-Utans, für die ist das wie eine lebenslange Haftstrafe. Was erwidern Sie da?
Es ist immer richtig und immer gut, sich kritisch zu hinterfragen, aber gerade dadurch, dass ich selbst auch oft die Gelegenheit hatte, bei vielen Projekten in der Natur mitzuarbeiten, mit Tieren, jetzt noch nicht mit Menschenaffen, aber mit vielen anderen Arten, muss ich auch sagen, dass mich manchmal ein bisschen stört, dass das Leben in der Natur so romantisiert wird und sich so als die absolute Freiheit von sämtlichen Zwängen vorgestellt wird, was ich schon wirklich für schlimme Befunde in der Natur gesehen habe. Und ich meine, die Grenzen, die wir wahrnehmen, weil sie eben baulicher Natur sind, das bedeutet nicht auch automatisch, dass es, wo es solche Grenzen nicht gibt, für Tiere keine Grenzen bestehen. Die haben auch ganz schlimme Revierkämpfe, die dürfen sich nicht in einen Bereich des Waldes begeben, weil dort eine andere Truppe wohnt. Das sind eben dann geruchliche Barrieren oder Markierungen mit Kot oder Tiere, die sich auch durch Rufe darüber verständigen, wem welches Gebiet gehört. Dann muss man sich permanent Sorgen machen, wo kriege ich meine Ressourcen her, wo kriege ich mein Futter für die ganze Truppe her, kriege ich überhaupt genug Futter. Also wir sind hier sozusagen, plump gesagt, ein gutes Sternehotel mit All-Inclusive-Verpflegung und noch einer privaten Krankenversicherung. Aber um nochmal auch die Dringlichkeit darauf hinzuweisen, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist es wirklich so, dass gerade auch bei den Menschenaffen der Lebensraum in Zentralafrika so dramatisch schwindet oder auch bei den Orang-Utans in Südostasien, dass wir uns ganz massiv vor Augen halten lassen müssen, was passiert und dass es diese Arten bald überhaupt nicht mehr in der Natur geben würde, wenn ihr Lebensraum in diesem Tempo weiter schwindet. Und auch die Tierarten, die wir halten, passen wir deswegen auch an Lebensräume an, weil wir hier eng mit der Naturschutzorganisation Zoologische Gesellschaft Frankfurt zusammenarbeiten, die eben vor Ort diese Naturschutzarbeit umsetzt, indem sie eben Ranger-Posten unterhält, indem sie dort dafür sorgt, dass keine Wilderei stattfindet, dass Konzessionen für Wälder gekauft werden, sodass man dort keine Abholzung mehr betreiben kann. Und um da die Brücke zu schlagen, richten wir eben unseren Tierbestand auch nach den Projektgebieten aus, um direkt erklären zu können, worauf wir hier aufmerksam machen. Denn die Naturschutzorganisationen haben einfach nicht das Publikum wie ein Zoo und wir können hier doch viel mehr Leute darauf aufmerksam machen und dadurch dann einen viel größeren Bewusstseinsbeitrag für die Grundproblematik leisten.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Frankfurter Zoodirektorin Christina Geiger. Da liegt es in der Natur der Sache, dass uns einige exotische Tiere heute Vormittag begegnet sind. Und da würde man vielleicht auch denken, irgendein ganz außergewöhnliches Tier ist das allerliebste Tier von Christina Geiger, die liebste Tierart. Es sind aber Kaninchen, habe ich gelesen. Warum mögen Sie die gerade besonders?
Das ist auch totaler Zufall. Ich glaube, jede Art, die man besonders nahe kennenlernt, die mag man dann auch besonders gerne. Ich habe in einem Praktikum einfach ein Kaninchen geerbt in einer Tierklinik. Das ist da ausgesetzt worden in der Nähe der Klinik. Und nachdem sich innerhalb von 2 Wochen keiner gemeldet hat und dieses Kaninchen wieder haben wollte, ist es dann bei der Praktikantin, also bei mir, gelandet. Und das war mir so viele Jahre ein so lustiger und ich fand auch hochintelligenter Mitbewohner, dass ich heute noch ein großer Fan bin.
Ja, schade, dass Sie mir heute nur aus Frankfurt zugeschaltet waren. Bei uns auf dem Funkhaus Parkplatz, da lebt auch eine ganze Kolonie. Wobei, um die ist es auch so ein bisschen ruhiger geworden, muss ich sagen, seitdem da auch so ein Fuchs eingezogen ist. Und ich glaube, die verstehen sich auch nicht ganz so gut. Wie ist das eigentlich mit Ihren Tieren im Zoo? Kurz noch zum Schluss. Können Sie tatsächlich da auch in Ruhe dann in Urlaub fahren oder sind Sie dann doch irgendwie die ganze Zeit immer in Sorge, dass es denen gut geht?
Also tiermedizinisch weiß ich, dass sie bei meiner Kollegin in besten Händen sind. Da bin ich da sehr entspannt. Aber grundsätzlich in der Position jetzt als Zoodirektorin lässt mich natürlich der ganze Laden so gesehen nicht mehr los. Und ich habe eigentlich mein Handy permanent bei mir und möchte erreichbar sein mit Sorgen und Nöten und Problemen. Glücklicherweise ist das super selten der Fall. Aber in meiner Zeit als Tierärztin gab es dann doch auch schon mal das ein oder andere besonders intensive Problem, wo ich ein Tier intensiv operiert habe und dann am nächsten Tag wirklich in Urlaub geflogen bin. Ich weiß, ich saß heulend am Flughafen, weil ich keine Ahnung hatte, ob dieses Tier das passt oder nicht. Und jetzt ist er 8 Jahre alt und wohnt immer noch hier bei uns. Aber ja, manchmal nimmt es einen doch schon mehr mit.
Und wir verstehen dann nochmal, mit wie viel Herz Sie bei der Sache sind. Christina Geiger, danke, dass Sie uns heute einen kleinen Einblick gegeben haben in Ihr Leben mit und für Tiere, jetzt in Ihrer neuen Funktion auch als Frankfurter Zoodirektorin.
Auch Ihnen vielen Dank, schönen Tag.